Liebe Schwester, nachdem wir uns jetzt etwas lange über Krankheit unterhalten haben, hier fangen wir jetzt mit einer neuen Reihe an. Und zwar geht es um Zeitenänderung. Wir leben in Zeiten des völligen Umbruchs, habe ich zumindest das Gefühl. Vor kurzem haben wir ja noch gedacht, naja, es kommt so eine Zeit, das war, als ich hierher gekommen bin, so um 2019, 2020, insbesondere 2020, da fing Corona an und wenn wir da durch sind, dann wird alles wieder so wie vorher. Und wenn man sich das von Corona aus angeschaut hat, so aus dem Jahre 2020 heraus, dann hat man gedacht, was haben wir früher hier in Frieden und Ruhe und alles war gut gelebt, als dann plötzlich Corona kam. Tja, nun ist Corona immer mehr vorbei. Trotzdem merke ich, dass es schon was mit mir gemacht hat. Ich war jetzt auf einer Veranstaltung und habe da Leute getroffen. Da habe ich erstmal überlegt, darf ich denen überhaupt die Hand schütteln oder nicht? Gut, Masken müssen wir jetzt nicht mehr so viel tragen, aber an manchen Orten doch, wie zum Beispiel Ärzten und Krankenhaus und sowas alles. Es ist eben nicht alles irgendwie vorbei und wir merken auch, dass Leute dadurch, wie sie mit Corona damals umgegangen sind, das auch Auswirkungen bis heute hat, wie wir miteinander umgehen können. Es gibt Leute, die gesagt haben, hey, ihr in der Gemeinde seid uns zu offen oder zu eng dafür und deshalb will ich mit euch da weniger zu tun haben, hab Angst davor und entweder vor der Offenheit oder vor dem Maskentragen oder solchen Sachen und dann sind sie fortgeblieben und das zieht sich zum Teil bis heute hin. Dann die andere Frage, das Klima. Der Harz zeigt es, irgendwie kann es nicht so weitergehen wie bisher. Die Harzwasserwerke, da hat der Pressesprecher gesagt, als Wasserversorger registrieren wir mittlerweile seit dem Jahr 2008 unterdurchschnittliche Regenfälle und Talsperrenfüllstände. Weiter sagt das, in den extremen Trockenjahren, die durch extreme Temperaturen und extrem unterdurchschnittliche Niederschläge geprägt waren, ist die Trinkwasserabgabe sogar gestiegen. Die Steigerung lag im Mittel bei 16% und das bei 20% niedrigerem natürlichen Zulauf als in den Dekaden davor. Und so ergänzt er dann, die Auswirkungen auf die Füllstände hat nicht nur die Trinkwasserabgabe, sondern auch die Meteorologie. Temperatur, Niederschlag und in dem Zusammenhang die Talsperrenzuflüsse sowie die Verdunstung der Unterwasserabgaben Engpässe erzeugt. Es ist immer noch so, dass wir genug Trinkwasser haben, aber irgendwie merken wir, es ist nicht mehr alles so wie früher. Klimatisch kommen dann noch so Sachen hinzu wie das Erdbeben jetzt in der Türkei und Syrien, die eigentlich mit Klimaerwärmung erstmal nichts zu tun haben, weil das einfach deren Platte ist, auf der sie sich befinden. Es ist ein Erdbebengebiet, das muss man so sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn es stattfindet und wenn da gerade auch so viele Menschen sterben bei der Sache, Häuser einfach so wie ja, Torten in sich zusammenfallen, dann fragt man sich schon, was ist da los? Was passiert da an der Stelle? Warum muss das so sein? Was ist da? Und dann das, was uns ja jetzt als Verdachten, Corona ist vorbei, so richtig beschäftigt hat, war, dass plötzlich dieser Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine stattfand. Nicht lange her, da waren unsere Energiepreise für uns ganz persönlich so gestiegen, dass wir mittlerweile feststellten, allein das, was wir für das Haus bezahlen plus Energie, ist so ein denkmalgeschütztes Haus, da ist das auch mit der Isolation und sowas alles nicht so einfach und Fenster müssen auch ganz bestimmt sein, möglichst so, wie sie vor 100 Jahren gebaut wurden. Da haben wir praktisch mein Gehalt für diese ganzen Nebenkosten ausgegeben. Gut, mittlerweile merken wir, ja, es hat sich wieder ein bisschen gebessert, die Situation ist nicht mehr ganz so krass, wie es damals war. Und selbst beim Benzin sind ja die Benzinpreise auch wieder gesunken an der Stelle. Aber trotzdem haben sich die Zeiten da irgendwie geändert. Das betrifft mich sogar persönlich, diese Änderungen, die dort stattgefunden haben. Auf der globalen Ebene sehen wir das umso deutlicher und umso schrecklicher. Ich kann mit den Gaspreisen leben, weil meine Frau auch noch verdient und insofern sind wir auf der sicheren Seite. Aber wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel in der Ukraine dort passiert, dass deutsche Panzer im Grunde wieder ganz normal rollen und es sogar eine große Diskussion darum gibt, dass wir sie doch unbedingt rollen lassen sollten, das wäre vor 2 Jahren überhaupt nicht denkbar. Die Bundeswehr hätte sich vor 2 Jahren gefreut, wenn mal ein deutscher Panzer rollen würde. aber nicht in der Form, wie sie jetzt rollen an der Stelle. Es ist bittere Wirklichkeit, dass der Leopard 1 und 2 in die Ukraine geliefert wird und dort kämpfen muss an der Stelle. Wer hätte sich das noch vor 3 Jahren gedacht? Und dann, auch uns als Gemeinde, kamen plötzlich Krankheitsphasen dazu in diesem Winter. Der Winter war echt hart. Grippale Infekte, die Grippe selber, Bakterien. Selbst bei uns zu Hause war es so, dass ja all das und Corona noch dazu uns zu schaffen gemacht hat und wir dann unterschiedliche Zustände in der Familie hatten, wer kommen konnte zum Gottesdienst zum Beispiel und wer nicht. Einen Sonntag hast du für mich hier gepredigt, also eine Predigt von mir vorgelesen, weil ich einfach krank im Bett gelegen habe und so etwas in die Richtung war. Außerdem haben wir ja auch noch hier in der Phase gemerkt, wie schwierig das war. Wir haben Angst gehabt, ob wir überhaupt die Anspiele für unsere Gottesdienste, die sowohl die Kinder als auch Jugendlichen vorbereitet hatten, überhaupt hier durchführen können und zeigen können, wie es damit weitergeht. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, den Weihnachtsgottesdienst haben wir dann ausfallen lassen, weil sämtliche Musiker erkrankt waren und ja schon beim Weihnachtsgottesdienst wir gezittert haben, ob überhaupt wer kommt. Und dann also beim Heiligabend-Gottesdienst, weil eben so viele Kranke waren und deshalb Weihnachtsgottesdienst ausfallen lassen und der Neujahrsgottesdienst, da waren wir auch nur ein ganz kleiner Kreis hier vorne. Das kennen wir sonst eigentlich gar nicht, wie das am Anfang dieses Jahres war. Zeitenänderung. Die Zeiten ändern sich irgendwie. Wir hoffen noch so ein bisschen wieder zurückzukommen zu unserem fröhlichen, unbeschwerten Leben, wie es ja noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Und doch ist irgendwie alles anders. Und da gibt es 2 Typen von Menschen. Die einen sagen, hey, Volltreffer, ich gehe darin auf, was Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen, was Neues zu erleben. Super, es geht nicht alles so weiter auf den eingefahrenen Gleisen. Ich kann mal neue Gleise ausprobieren. Menschen, die lassen sich nicht von Meldungen herunterdrücken und ihr Leben bestimmen, sondern bestimmen ihr Leben einfach selbst mit einer positiven Grundstimmung. Begeistert und haben gute Laune. Ich habe von einem Busfahrer gehört, der den Leuten beim Einsteigen sie alle positiv begrüßt hat und richtig so gesagt hat, hey, hallo, schön, dass Sie zukommen, hier dazukommen und mitfahren. Ich habe hinten noch Plätze frei, suchen Sie sich einen aus und gute Fahrt wünsche ich Ihnen. Bis dahin, dass er sogar, als sie dann ausgestiegen sind, ne, der Mann, der das mir erzählt hat, der hat davon berichtet, dass 2 Damen nach ihm eingestiegen sind und vor ihm ausgestiegen sind, hat er gesehen, wie er denen noch hinterher gewunken hat und ihnen einen schönen Tag gewünscht hat, als er losgefahren ist. Und selbst als er dann selber ausgestiegen ist, hat er ihm auch hinterher gewunken und gesagt, hier, guten Tag wünsche ich noch und sowas in die Richtung. Und er hat sich ertappt, das war das erste Mal, dass er selber einem Busfahrer zugewunken hat in der Situation. Solche Leute gibt es und man kann dann sagen, okay, vielleicht so ein komischer Paradiesvogel, der da im Bus gesessen hat. Schön, dass es die Leute auch gibt, aber manchmal kann das auch anstrengend werden, wenn einem nicht so nach Freude zumute ist. Und damit sind wir bei den anderen Typen. Es gibt die, die sagen, Mensch, Einschränkungen, negative Nachrichten, Lebensänderung, das macht mir Angst. Zum Teil sogar Panik. Und das bestimmt dann die Emotionen, die Laune, die Stimmung und eben die Lebensgrundhaltung. Und dann fängt man an, sich immer um diese Probleme zu drehen, um die Ängste, um die Nöte. Manche gehen dann noch auf Demos, andere schließen sich ein, kapseln sich ab und sagen, es ist alles schlimm. Die Frage ist, welcher Typ bist du? Bist du derjenige, der sich eher negativ prägen lässt? Oder bist du so ein Influencer positiver Kraft, einer hoffnungsvoll mit Lebensenergie? Und je nach Typ kann für dich so eine Zeitenänderung eher positiv oder negativ passieren. Manche können Wenige fühlen sich als Gewinner, wenn sie gezwungen werden, Gewohnheiten aufzugeben. Manche können wenigstens etwas Positives an so einer Zeitenänderung abgewinnen. Leider ist es eine Macht, der man nur schwer aus dem Weg gehen kann. Wenn schlechte Nachrichten einprasseln, es vielleicht sogar täglich schlechte Meldungen gibt, negative Nachrichten. Und dann gibt es viele Menschen, die sind dann einfach entmutigt. Sie verlieren ihre Hoffnung, suchen dann nach irgendeinem Halt, nach irgendeiner Salbe für ihre Seele oder einer kleinen Freude, damit sie alles verkraften können. Aber was ist die Antwort auf eine Zeitenänderung? Kann es nicht vielleicht eher sein, dass so eine Zeitenänderung eine Zeit für Gott ist? Es ist doch nicht Gott, der sich aus dieser Welt zurückgezogen hat und so ein Depri vor sich herschiebt und sagt, ach, Welt ist eh schlecht, was habe ich da nur angestellt? Vergessen wir mal die Sache. Und deshalb lasst uns auf seine Wirklichkeit schauen, hinter unserer Wirklichkeit. Und Paulus schreibt dazu, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 1. Korinther 15, die Verse 57 und 58. Da steht nicht, Jesus hat den Sieg errungen, sondern da steht, Gott gibt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit ist gemeint, sein Sieg am Kreuz, dass er ans Kreuz für uns gegangen ist, sein Sieg auch durch die Auferstehung, wo er gezeigt hat, alle anderen Mächte dieser Erde haben keine Macht gegenüber ihm, gegenüber Jesus Christus. Das ist nicht nur ein Sieg von Jesus, sondern ganz besonders ist es auch unser Sieg, den Gott uns gegeben hat. Gott gibt ihn uns, diesen Sieg. Nicht irgendwas Fernes, irgendwas, was irgendwo passiert, sondern für uns, in uns. Also wenn wir in Anfechtungen, in Problemen, in Sorgen sind, dann können wir uns daran erinnern, Gott gibt uns den Sieg. Und darum ermutigt uns Paulus hier, seid fest, seid unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Gottes Sieg ist da. Darum ist unsere Arbeit nicht vergeblich. Darum werdet nicht mutlos, nicht hoffnungslos. Lasst euch nicht durch das Umfeld oder die Lebensbedingungen niederdrücken, sondern prägt das Umfeld mit Gottes Kraft. Setzt euch mit aller Kraft für Gott ein. Es ist nichts vergeblich, auch wenn es so ausschaut. Gott sieht es. Nichts ist vergeblich, wirklich nichts. Hier heißt es dann, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Johannes der Täufer in Johannes 3 wurde von den Jüngern gefragt, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, er meinte damit Jesus, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes war ein großer Prediger gewesen und großer Täufer. Und es muss doch eigentlich schrecklich gewesen sein, wenn er als Prediger und Täufer feststellt, die Leute kommen nicht mehr zu ihm, sondern gehen da zu einem anderen, zu Jesus. Und interessant ist dazu seine Antwort, die in Johannes 3, Vers 30 steht. Er muss aber wachsen, ich muss abnehmen. Das bedeutet dieses, ihr wisst, dass eure, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nehmt immer zu. Heute ist Jesus nicht in Person hier, sondern hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und dieses Zunehmen bedeutet, dass er in uns wachsen soll, dass er immer größer werden soll, damit eben diese Werke zunehmen können. Hört sich komisch an, ist aber einfach. Wenn du ihm vertraust in deinem Leben, da, wo du Jesus vertraust, da wächst er. Da wohnt er in dir. Und damit ist da eine göttliche Kraft in dir, die aufsteigt und stärker wird und größer wird, die überfließend wird. Eine göttliche Kraft, die wirksam werden will. und unsere Schwachheit eben zur Vollendung bringt. Darum, selbst wenn ich in meinen Arbeiten, in meinen Aufgaben schwach aussehe, er ist es, der sich darum kümmert, dass es nicht vergeblich ist. Wir sagen vielleicht, hey, was hat es gebracht, die Gottesdienste, die wir in der Corona-Zeit auf der Wiese gehalten haben? Ist keiner direkt zu uns gekommen und hat gesagt, oh, ich lasse mich jetzt taufen von den Leuten, die da drumherum gegangen sind. Aber ist das unsere Aufgabe? Oder ist nicht vielleicht mehr unsere Aufgabe gewesen, Samen auszustreuen und Gott einfach wachsen zu lassen? Ich will nicht wissen, was da alles passiert ist. Ihr erinnert euch, da gab es Leute, die sind die ganze Zeit drumherum gewandert und haben zugehört. Und was das bei denen gemacht hat, die waren noch nicht reif dazu, dass sie gesagt haben, hey, ich gebe mein Leben jetzt Jesus. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Anstups war Gottes für sie auf ihrem Weg, der irgendwann zum Wachstum weitergebracht wird, wo noch gewachsen werden wird und wo dann irgendwo oder vielleicht längst schon nur nicht bei uns geerntet wurde. Es ist göttliche Kraft, die in uns zum Tragen kommt und unsere Schwachheit vollendet und eben nicht immer bei uns dann sichtbar ist, sondern die er vollendet, wo er den Weg dann weitergeht. Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen aus dem Alten Testament. Er ist eigentlich ziemlich bekannt, die meisten kennen ihn, David, er war König von Israel und viele kennen auch die Geschichte vorher, da war er Hirtenjunge, ein wirklich junger Kerl, die Geschwister waren alle Eltern und ganz berühmt wurde er durch einen Kampf, den er gegen Goliath gehalten hat. Das wird selbst Kindern im Kindergottesdienst erzählt, also das ist eine Sache, die relativ bekannt ist. Die Situation war ja die, da standen sich zwei Armeen gegenüber, einmal die Israeliten, auf der anderen Seite die Philister. Und dann hieß es, naja, bei so einem riesigen Kampf, da schicken wir nicht alle Leute gleich los, damit die sich niedermetzeln, sondern stellen nur zwei Leute hin, die erstmal den Kampf für uns halten sollen. Und insbesondere ist dieser Goliath, das muss ein Riese gewesen sein, so wird das beschrieben, eine echte Kampfmaschine. Der ist nach vorne getreten von Seiten der Philister und dann standen die ganzen Israeliten ihm gegenüber und haben gesagt, ein bisschen stark für uns. Ich gehe nicht, gehst du? Und jeder hat sich gesagt, wer da gegen ihn kämpft, der wird sterben, weil der Mann ist einfach eine Kampfmaschine, der macht jeden platt. Da hat keiner eine Chance. Und so standen sie da. Und er ging natürlich nach vorne und verspottete ordentlich die Israeliten, damit sie noch umso mehr Angst kriegten. Tag für Tag, beide Heere standen sich gegenüber in der Schlachtreihe und der Goliath lief da vor denen auf und ab und verspottete sie und keiner traute sich etwas. Und dann kam David, dieser kleine Hirtenjunge, und wollte den Brüdern das Essen bringen, Käse und Brot vom Vater. Und er erlebt diese hoffnungslose Stimmung unter den Israeliten. Er spürt so diese Furcht der Truppen. Mensch, wir können hier nichts ausrichten. Wir sind einfach zu schwach und sobald wir nach vorne gehen, werden wir sterben. Muss eine Atmosphäre der Niedergeschlagenheit dort gewesen sein. Und nun kann einem David erscheinen wie dieser Paradiesvogel im Bus. Doch es ist interessant, was dahinter steht. Er sagt zu den Brüdern, wer ist dieser Ungläubige? Also er benutzt das Wort dann Unbeschnittene, ist aber praktisch dasselbe damals gewesen. Wer ist dieser ungläubige Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? 1. Samuel 17, Vers 26. Optimismus in so einer Situation, ist das angebracht? Der älteste Bruder schimpft mit ihm und hält das für vermessen, sowas geht doch nicht. Die ganze Sache kommt vor König Saul und David bietet ihm den Kampf an. Und nun ist interessant, das, was David dann Goliath bei der Begegnung sagt. Da heißt es nämlich in 1. Samuel 17, dem Vers 45, David sprach aber zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Das war ein riesiger Sprung plötzlich an der Stelle. Was war da los? Und dann geht es weiter. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, damit alle Welt inne werde, dass Israel ein Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird uns euch in unsere Hände geben. Schaut euch das an, das ist etwas mehr als Selbstvertrauen, als ein, ich bin ein Paradiesvogel und versprühe hier mal gute Laune. Da steht göttliche Inspiration hinter. Da fließt etwas aus David heraus, was von Gott gespeist ist. Die Frage ist, woher kommt das? Woher nimmt der diese Zuversicht, diese Kraft, diesen Mut? Um ihn herum sind doch auch andere Gläubige, die in Niedergeschlagenheit, Entmutigung und Angst ist. Wie ist das bei ihm, was andere nicht haben? Was fällt auf bei David? David war dieser Hirte gewesen. David war einer, der die Schafe gegen Bären und Löwen geschützt hat, wie es an einer anderen Stelle steht. Und so hat er gesagt, wenn Gott ihn dabei beschützt, gestern und vorgestern, dann kann ich ihm vertrauen, er wird mich auch heute beschützen. Der zweite Punkt war, David war täglich mit Gott unterwegs. Wie ein Hirte mit der Herde, so war er mit Gott unterwegs. Er lebte in dem Bewusstsein, Gott ist da, der ist nicht irgendwo, sondern er ist wirklich da und ich kann ihn erleben. Und dann der dritte Punkt, er war Musiker, er war Anbetungsmusiker. Viele Psalmen von ihm sind ja Lieder, wo er gebetet hat. Und das zeugt davon, dass er Gott täglich angebetet hat. Er war nicht nur einer, der am Sonntag mal Lobpreislieder gesungen hat, sondern der wirklich in seinem Leben täglich Gott angebetet hat. Dass es aus ihm einfach rausgeflossen ist, ein Alltagsanbeter. Versteht ihr? Gottes Gegenwart in seinem Leben hat alles verändert. Und das ist der entscheidende Unterschied. In diese negative Atmosphäre hat er Gottes Gegenwart eingebracht. Er hat dieser negativen Atmosphäre Gottes Gegenwart entgegengesetzt. Und dabei kann man erleben, was diese Gegenwart ausmacht. Nachdem Goliath dann besiegt war, gab es ein riesiges Kriegsgeschrei bei den Israeliten und dann sind sie dem Philister nachgejagt. Die Mutlosen haben plötzlich neuen Mut bekommen, neue Hoffnung, welchen Unterschied Gottes Gegenwart hier gemacht hat. Nur weil eine Person Gottes Gegenwart in eine mutlose Situation gebracht hat, ist das Ganze gedreht. Eine einzige Person. Ich finde, das ist ein Aufruf an uns. Ein Aufruf an dich. Einer kann diesen Unterschied machen, in und durch Jesus. Dieser allmächtige Gott will uns anrühren, will dich anrühren. Er will in dir wohnen, selbst wenn du ihn nicht mehr fühlst. Und wenn er dann eingezogen ist, dann will er neues Land mit dir einnehmen. Deshalb ist jetzt keine Zeit für Rückzugsgefechte, keine Zeit für Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit und Angst. Es ist Gottes Zeit. Zeitänderung bedeutet es, die Welt ist nicht mehr so, wie sie zuvor war. Aber es ist auch eine persönliche Zeitänderung. Denn Aufbruch ist durch Gottes Geist möglich. David war am Rande des Schlachtfeldes und wusste nicht, wie dieser Tag ausging, was an diesem Tag sein wird. Aber dann stellte sich heraus, dass dieses Schlachtfeld sein Schlachtfeld sein wird, weil Gott ihn dahingestellt hat. Mit der Steinschleuder war er keine große Leuchte gegenüber dieser Kampfmaschine, kein trainierter Kämpfer. Aber Gott hat ihn auserwählt, ihn hingestellt, aus dieser lebendigen Beziehung heraus, die sie hatten. Und er war sensibel genug, den Ruf in der Situation zu spüren. Sei also nicht überrascht, wenn Gott dich plötzlich in eine Situation hineinstellt, in der du für ihn unterwegs bist. Ja, als wir hierher gekommen sind, haben wir es auch erlebt, da hörte sich vieles deutlich besser an. Wir haben zusammen Kino-Gottesdienste gefeiert, gemeinsame Stadteinsätze angeplant gehabt und ich war keine 3 Monate waren es, glaube ich, war ich hier. Und dann hieß es erstmal, wir dürfen nicht mal mehr Gottesdienste feiern. Ich weiß noch, wie ich da ganz überrascht mit dem Gesundheitsamtsleiter hier telefoniert habe. Das erste Mal in meinem Leben, da ich Gesundheitsamt so anrufe und der gesagt hat, wir wissen nicht, was da auf uns zukommt, stellen Sie das lieber ein. Und kurze Zeit später war es dann ja auch bundesweit so. Völlig anders, was dort gedacht war. Und so war es dann auch. Manche, die damals noch begeistert waren, sind dann im Laufe dieser Corona-Phase auch hier in der Gemeinde abgesprungen. Das haben wir auch erlebt. Viele von denen sind abgesprungen, weil sie beruflich sich neu orientiert haben, in andere Richtungen orientiert haben und deshalb hier einfach weggezogen sind. Wolfenbüttel, Celle oder wo das überall hinging. Andere wegen der Kinder neu orientiert, vereinzelt auch wegen Corona-Ängste und dann fortgeblieben. Aber für mich stellt sich die Frage, wohin richte ich jetzt meinen Blick? Auf das, was hätte sein können, wenn Corona nicht gewesen wäre und das alles und alles so einfach weitergegangen sind? Oder darauf, dass diese Gemeinde nicht vergessen worden ist, dass Gott neue Leute hierher geschickt hat, dass wir auch in der Corona-Phase Taufen hier gehabt haben? Schauen wir auf die Möglichkeiten, auf die Chancen, die Gott uns als Gemeinde schenkt und nutzen die und freuen uns, dass Gott immer noch wirkt? Oder trauern wir nur den Zeiten hinterher, die unwiderruflich vorbei sind? Das ist die Frage, was ist deine Rolle? Gesellschaftskritiker, gelangweilt auf der Tribüne zu sitzen, alles besser zu wissen und besser zu können? Oder entmutigt auf der Auswechselbank, erschrocken über die Kraft des Gegners? Oder bist du auf dem Feld und versuchst, mit Gott voranzugehen, was zu reißen? Wohin zu kommen. Die Bibel erwähnt noch einen anderen David. Den möchte ich euch am Ende noch zeigen. Da heißt es, und als das Jahr um war, in 2. Samuel 11, also schon ein ganzes Buch weiter, der Mann war wesentlich älter gewesen, als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Männer und mit ihm ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheeren und Raba belagerten. Die waren da ständig im Kampf, die einen überfielen die anderen und die mussten was tun, damit sie nicht immer diese Angriffe von dort kriegen und wollten deshalb dort hinein. Könige zogen ins Feld, heißt es hier. So Aufgabe der Könige war es, bei solchen Schlachten den Bedrohungen eben etwas entgegenzusetzen. Aber nun kommt die Wende in dem Text, 2. Samuel 11. Heißt es dann in Vers 1, geht es dann weiter, David aber blieb in Jerusalem. David blieb zu Hause. Natürlich kann er ist König und da kann er entscheiden, was wichtiger ist. Und manchmal kann es auch tatsächlich so sein, dass so ein Mann überarbeitet ist und eine Ruhepause braucht. Aber er hat damit seinen Platz und seine Berufung vergessen. Sein Auftrag war, nicht zu Hause zu bleiben, sondern am Ort der Entscheidung zu sein. Aber er ist einfach bequem geworden und hat gesagt, ach, zu Hause ist auch schön. Und ganz im Ernst, ja, bei mir zu Hause ist es auch schön. Freue mich, wenn ich bei meiner Frau zu Hause bin und meinen Kindern und das alles. Aber manchmal ist die Berufung eigentlich eine andere. Und so war es dann bei ihm, abends, als so eine angenehme Temperatur war, da ist er aufs Dach gegangen und damit nimmt für ihn eine besondere Wende im Leben seinen Lauf. Er sieht nämlich einer Frau beim Baden zu. Und dadurch lässt er sich verführen und verführt sie. Und lässt sich verführen, will ich natürlich nicht sagen, dass die Frau an der Sache schuld wäre, sondern er lässt sich einfach so von seinen inneren Trieben da verführen, treibt so durch den Tag und dann sagt er, oh, die Frau könnte ich ja auch nehmen, ist eine schöne Frau, verführt sie. Gibt einen Ehebruch, weil die natürlich verheiratet war, mit Todesfolge für ihren Mann, was David dann nachher einfädelt in einer ziemlich dramatischen Geschichte. Und der Grund war letzten Endes, er hat seinen Platz nicht in der Gemeinschaft der Gläubigen gehabt, sondern in seinen Bedürfnissen, in seiner Entspannung und einfach Gott bei Gott sein lassen. Sein Grund war, er hat aufgehört, mit Gott zu gehen, seine Gemeinschaft zu suchen, seinen Platz im Reich Gottes einzunehmen. Ich muss euch sagen, für mich ist das schockierend und eine Mahnung zugleich. Wir sehen in David einmal diesen jungen Mann, der tief von Gott erfüllt ist, der in den Kampf zieht, der sich nicht durch die angstgefüllte Atmosphäre enttäuschen lässt, entmutigen lässt und dann den Unterschied macht, den Aufbruch für viele. Und hier sehen wir den David, der alt, lau, bequem und selbstzufrieden ist. Er hat ja viel erreicht in seinem Leben. Er muss ja nicht alles immer wieder und wieder tun. Aber er zieht einfach nicht dahin, wo er gebraucht wird, sondern entspannt nur und lässt sich dabei von der erotischen Atmosphäre einer badenden Frau gefangen nehmen. Meine Frage an uns, an mich, an dich in dieser Zeit ist, wo bist du? Bist du geistig lebendig? Willst du etwas mit und für deinen Herrn tun, für ihn erreichen? Willst du dich von ihm erfüllen lassen und für ihn kämpfen? Willst du begeistert sein und dich von seinem Geist treiben lassen? Gehst du in den Kampf gegen die Goliaths in dieser Zeit, die uns nicht nur im Zeitgeist bestehen können, sondern auch in uns selber? Weißt du um deine Berufung und lässt du dich gebrauchen? Willst du weiter glauben, auch wenn die Welt um dich herum nicht freundlich es mit dir meint? Und damit willst du die Atmosphäre neu gestalten? Oder bewirken diese Änderungen, diese Zeiten in deinem Umfeld mehr Möglichkeiten zur Trägheit, zur Ablenkung, zur Bequemlichkeit, zur Selbstzufriedenheit? Dann wirkt es häufig auch zur Entmutigung und zur Angst. Was erreicht dich mehr? Gott oder der Komfort? Oder die Resignation? Was erfüllt dich mehr? Der Glaube, die Leidenschaft, die Unruhe für Gott? Oder Bequemlichkeit oder Ängstlichkeit oder Ärger? Lebst du deine Berufung oder bastelst du dir gerade eine andere Berufung? Oder bastelst du vielleicht sogar nur an deiner Überlebensnische in dieser Zeit? David hat beide Seiten erlebt. Und ich bin überzeugt, jeder von uns ist auch empfänglich für beide Seiten. Jeder. David wurde auch erschrocken darüber, wie Gemeinschaft, wie Nähe zu Gott immer mehr verloren ging und er sich verrannte. Und das Ergebnis war, dass er dann ein Gebet zur Umkehr gebrochen hat. In die Gemeinschaft mit Gott. Auch in seine Berufung wieder hinein. Und dieses Gebet und bin überzeugt, dieses Gebet kann sogar zu deinem Gebet werden, wenn du das möchtest. Das ist uns in den Psalmen überliefert. Und du kannst es beten, jetzt oder auch in einer stillen Zeit mit Gott. Das ist nämlich Psalm 51. Ich habe hier die Verse 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. David wusste, er braucht eine Erneuerung, eine Stärkung von Gott her und dazu auch diesen Heiligen Geist. Und das macht den Unterschied. Aber Gott braucht auch etwas. Er braucht deine Bereitschaft zur Erneuerung, zur Hingabe, zur Wiederherstellung. Und die Frage ist, bist du dazu bereit? Es kann dein Gebet sein. Und das vielleicht nicht nur einmal in diesem Leben, sondern immer wieder. Deshalb hat es David auch als Psalmen vertont und wurde immer wieder gesungen. Bist du bereit, es auch immer wieder zu beten, auch wenn sich die Zeiten ändern? Amen.